Hallo und herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 26. Februar, mein Name ist Volker und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder hereinhört, wenn wir weiterlesen. In der heutigen Bibellese beenden wir das zweite Buch Mose mit dem Kapitel 40. Die weiteren Textstellen aus Psalmen und Römer sage ich dann jeweils nochmal vorher an. Ja, und jetzt wünsche ich euch eine schöne und eine gute Zeit beim Bibelhören. Der Aufbau des Heiligtums. Jahwe sagte zu Mose: Am 1. April sollst du die Wohnung aufrichten, das Zelt der Gottesbegegnung. Bring die Lade mit dem Bundesbuch hinein und verdecke sie mit dem Vorhang. Dann stell den Tisch auf und richte alles her, was dazugehört. Bring auch den Leuchter hinein und setze seine Lichtschalen darauf. Stell dann den goldenen Räucheraltar der Lade mit dem Bundesgesetz gegenüber und hänge den Vorhang am Eingang zur Wohnung auf. Den Brandopferaltar stell vor dem Eingang zum Zelt der Gottesbegegnung auf. Dann stell das Becken zwischen das Zelt und den Altar und füll es mit Wasser. Errichte die Abgrenzung rings um den Vorhof und häng die Plane an seinem Eingang auf. Nimm dann das Salböl und salbe damit die Wohnung und alles, was darin ist. Dadurch wird sie mit allem, was darin ist, heilig. Salbe auch den Brandopferaltar und alles, was dazugehört, damit der Altar höchst heilig wird. Salbe auch das Becken und sein Gestell und heilige es. Dann lass Aaron und seine Söhne an den Eingang vom Zelt der Gottesbegegnung treten und wasch sie mit Wasser. Leg Aaron die heiligen Gewänder an und salbe ihn. Dadurch heiligst du ihn zum Priesterdienst für mich. Lass auch seine Söhne herantreten und bekleide sie mit den Priesterhemden. Salbe sie dann, wie du ihren Vater gesalbt hast, damit sie mir als Priester dienen. Damit überträgst du ihnen und ihren Nachkommen den Priesterdienst für immer. Mose machte alles genau so, wie Jahwe es ihm aufgetragen hatte. Am 1. April im zweiten Jahr nach dem Auszug aus Ägypten wurde die Wohnung aufgerichtet. Hierzu nur ein kurzer Einschub. Nach biblischer Chronologie entspricht das dem Jahr 1445 vor Christus. Nun weiter im Text. Mose stellte die Bretter auf die Bodenplatten, setzte ihre Riegel ein und stellte auch die Säulen auf. Dann breitete er das Zeltdach aus und legte noch die Schutzdecke darüber, wie Jahwe es ihm befohlen hatte. Anschließend legte er die Tafeln mit dem Bundesbuch in die Lade. Er steckte die Tragstangen in die Ringe und legte die Deckplatte darauf. Dann brachte er die Lade in die Wohnung, hängte den verhüllenden Vorhang auf und verdeckte so den Blick zur Bundeslade. Dann trug er den Tisch in das Zelt der Gottesbegegnung und stellte ihn an die Nordseite vor den Vorhang. Schließlich legte er die Brote übereinander geschichtet darauf, wie Jahwe es ihm befohlen hatte. Den Leuchter stellte er an die Südseite im Zelt der Gottesbegegnung auf, dem Tisch gegenüber. Er legte vor Jahwe die Lichtschalen darauf, ganz wie er es ihm befohlen hatte. Dann stellte er den goldenen Altar im Zelt der Gottesbegegnung vor den inneren Vorhang und verbrannte Weihrauch darauf, wie Jahwe es ihm befohlen hatte. Schließlich brachte er den Vorhang am Eingang der Wohnung an. Den Brandopferaltar stellte er vor den Eingang der Wohnung. Dann opferte er Brand- und Speisopfer darauf, wie Jahwe es ihm befohlen hatte. Schließlich stellte er das Becken zwischen das Zelt der Gottesbegegnung und den Altar und füllte es mit Wasser. Mose selbst, Aaron und seine Söhne wuschen Hände und Füße darin. Immer wenn sie ins Zelt der Gottesbegegnung gingen oder an den Altar traten, wuschen sie sich, wie Jahwe es Mose befohlen hatte. Zuletzt errichtete Mose die Abgrenzung des Vorhofs um die Wohnung und den Altar herum und brachte die Plane am Eingang zum Vorhof an. So vollendete Mose das ganze Werk. Die Herrlichkeit Jahwes. Da verhüllte die Wolke das Zelt der Gottesbegegnung und die Herrlichkeit Jahwes erfüllte die ganze Wohnung. Weil die Wolke sich auf dem Zelt niedergelassen hatte und die Herrlichkeit Jahwes alles erfüllte, konnte Mose nicht hineingehen. Während der ganzen Wanderschaft richteten sich die Israeliten nach der Wolke. Immer wenn sie sich erhob, brachen sie auf. Und wenn sie ruhte, blieben sie an ihrem Lagerplatz. Wenn sie sich wieder erhob, zogen sie weiter. Bei Tag schwebte die Wolke Jahwes über der Wohnung. Bei Nacht war ein Feuer in der Wolke, das alle Israeliten während ihrer ganzen Wanderung sehen konnten. Ich lese die Psalmen 101 und 102. Psalm 101, Gelöbnis des Königs, von David, ein Psalm. Von Gnade und Recht will ich singen, dich, Jahwe, ehrt meine Musik. Ich will einsichtig handeln auf dem richtigen Weg. Wann kommst du zu mir? Mit redlichem Herzen will ich leben in meinem Könighaus. Keine schandbaren Dinge stelle ich mir vor Augen. Ich hasse es, Unrecht zu tun. Das soll nicht an mir zu finden sein. Falschheit sei meinem Herzen fern. Ich will das Böse nicht kennen. Wer seinen Nächsten heimlich verleumdet, den mache ich stumm. Wer stolz und überheblich auf andere blickt, den dulde ich nicht. Ich achte auf die Treuen im Land. Solche Menschen sollen um mich sein. Wer auf guten Wegen geht, der darf Diener bei mir sein. Wer andere betrügt, hat keinen Platz in meinem Haus. Wer Lügen verbreitet, muss mir aus den Augen gehen. Morgen für morgen mache ich mich auf, um Gottlose zum Schweigen zu bringen. Jahwes Stadt befreie ich von allen, die das Böse tun. Psalm 102. Gebet eines Unglücklichen. Gebet eines Tiefgebeugten, der schwach ist und vor Jahwe seine Sorgen ausschüttet. Jahwe, hör mein Gebet. Mein Schreien dringe zu dir. Verbirg dein Gesicht nicht vor mir, wenn ich in Bedrängnis bin. Neig dich herab und höre mich an. Jetzt rufe ich, erhöre mich doch bald. Meine Tage gehen auf in Rauch. Mein Körper glüht, als ob es in mir brennt. Wie Gras versengt und verdorrt ist mein Herz, denn das Essen habe ich vergessen. Mein lautes Stöhnen hat mich ausgezehrt. Nur Haut und Knochen bin ich noch. Dem Nachtkauz in der Wüste gleiche ich, der Eule, die in den Ruinen haust. Ich liege wach und fühle mich wie ein Vogel allein auf dem Dach. Den ganzen Tag verhöhnen meine Feinde mich, Spötter nutzen meinen Namen zum Fluch. Asche ist mein Brot geworden und mein Trank ist mit Tränen gemischt, denn es traf mich dein furchtbarer Zorn. Du hast mich gepackt und zu Boden geschmettert, wie Schatten dehnen meine Tage sich aus, und ich verdorre wie Gras. Doch du bleibst in Ewigkeit, Jahwe, an dich denkt jede Generation. Du wendest dich Zion voller Barmherzigkeit zu, denn es ist Zeit, ihm gnädig zu sein, die Stunde ist da. Denn deine Diener haben seine Steine lieb und trauern über den Schutt. Dann fürchten die Völker den Namen Jahwes, die Herrscher der Erde, deine Herrlichkeit, denn dann hat Jahwe Zion wieder aufgebaut, hat sich gezeigt in Herrlichkeit, hat die Gebete der Verlassenen gehört und ihre Bitten nicht verschmäht. Dies sei geschrieben für die kommende Generation. Dann wird Jahwe von einem Volk gelobt, das noch erschaffen wird. Denn Jahwe schaut herab aus heiliger Höhe, vom Himmel hat er auf die Erde geblickt, um das Stöhnen der Gefangenen zu hören, sie zu retten vor dem sicheren Tod, damit sie den Namen Jahwes auf dem Zion verkünden und in Jerusalem sein Lob, wenn die Völker sich dort versammeln und Königreiche um Jahwe zu dienen. Auf dem Weg brach er meine Kraft, er hat mein Leben verkürzt. Ich sagte, mein Gott, nimm mich nicht in der Lebensmitte schon weg. Du überdauerst die Generationen. Einst hast du die Erde gegründet und der Himmel ist das Werk deiner Hand. Sie werden vergehen, aber du bleibst. Sie werden zerfallen wie ein altes Kleid. Du wechselst sie wie ein Gewand und sie schwinden dahin. Du aber bleibst, wie du bist, und deine Jahre enden nie. Die Kinder deiner Diener werden in Sicherheit wohnen und ihre Nachkommen gedeihen vor dir. Römer Kapitel 8, die Verse 18 bis 39. Die ganze Schöpfung darf hoffen. Übrigens meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns sichtbar werden wird, überhaupt nicht ins Gewicht fallen. Die gesamte Schöpfung wartet ja sehnsüchtig auf den Tag, an dem die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit erkennbar werden. Denn alles Geschaffene ist der Vergänglichkeit ausgeliefert, unfreiwillig. Gott hat es so verfügt. Es gibt allerdings Hoffnung. Auch die Schöpfung wird einmal von dieser Versklavung an die Vergänglichkeit zur Herrlichkeit der Kinder Gottes befreit werden. Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis heute unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Aber nicht nur das. Auch wir selbst, denen Gott doch schon seinen Geist geschenkt hat, als die erste Gabe des neuen Lebens, auch wir seufzen innerlich und warten sehnsüchtig auf das Offenbarwerden unserer Kindschaft, die Erlösung unseres Körpers. Denn mit dieser Hoffnung sind wir gerettet worden. Aber eine Hoffnung, die man schon erfüllt sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht sieht? Wenn wir aber auf etwas hoffen, was wir noch nicht sehen können, warten wir geduldig, bis es sich erfüllt. In gleicher Weise nimmt sich der Geist Gottes auch unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, wie man richtig beten soll. Er tritt mit einem Seufzen für uns ein, das man nicht in Worte fassen kann. Und Gott, der die Herzen erforscht, weiß, was der Geist damit sagen will, denn der Geist tritt für die Heiligen so ein, wie es vor Gott angebracht ist. Wenn Gott für uns ist. Wir wissen aber, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten mitwirken lässt, also bei denen, die er nach seinem freien Entschluss berufen hat. Denn sie, die er schon vorher im Blick hatte, die hat er auch schon vorher dazu bestimmt, in Wesen und Gestalt seinem Sohn gleich zu werden. Denn er sollte der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Und alle, die er dazu erwählt hat, die hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch für gerecht erklärt. Und die er für gerecht erklärt hat, denen hat er auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Was sollen wir jetzt noch dazu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer könnte dann gegen uns sein? Er hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern ihn für uns alle ausgeliefert. Wird er uns dann noch irgendetwas vorenthalten? Wer wird es wagen, diese Auserwählten Gottes anzuklagen? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Wer kann sie verurteilen? Jesus Christus ist doch für sie gestorben, ja noch mehr. Er ist auferweckt und sitzt an Gottes rechter Seite und tritt dort für uns ein. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Bedrängnis, Angst, Verfolgung, Hunger, Kälte, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers? Es kann uns so ergehen, wie es in der Schrift heißt, weil wir zu dir gehören, sind wir mit dem Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Aber durch den, der uns geliebt hat, sind wir in all diesen Dingen überlegene Sieger. Denn ich bin überzeugt, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Teufel, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder hohe Kräfte noch tiefe Gewalten, nichts in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die uns verbürgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Ja, soweit die Bibellese für den heutigen Tag. Und damit wünsche ich euch heute noch einen ganz wunderbaren und schönen, aber vor allem einen ganz gesegneten Tag. Und wenn ihr Lust habt, hört doch einfach morgen wieder rein, wenn wir weiterlesen. Also dann macht's gut. Tschüss.